Kapitel 6 – Die Flucht. Fast 2 Jahre waren so seit meiner Rückkehr vergangen. Eines Tages erfuhr ich von einem Freund, der in der Passbehörde arbeitete, er habe meinen Namen auf einer Liste von Personen gesehen, die, wenn sie einen Pass beantragten, an einer bestimmten Stelle dieser Behörde gemeldet werden müssten. Mein Freund empfahl mir, falls ich den Iran verlassen wolle, mich schnell um einen Pass zu bemühen. Das entsprechende Schreiben wolle er 2 Wochen lang verstecken. Ich beantragte also einen Pass, gab als Begründung eine medizinische Behandlung im Ausland an. Mit diesem Pass fuhr ich nach Teheran und beantragte sowohl bei der polnischen als auch bei der rumänischen Botschaft ein Visum. Es klappte. Im Büro der Air France erkundigte ich mich nach einem einfachen Ticket nach Polen. Die junge Dame am Schalter schaute sich vorsichtig um und flüsterte: »Ich sehe Ihnen an, dass Sie das Land für immer verlassen wollen. Nehmen Sie kein einfaches Ticket, sonst werden Sie sofort am polnischen Flughafen zurückgeschickt.« Ich war sehr dankbar für diesen Hinweis und kaufte ein Rückflugticket. Der Termin für den Flug nach Polen war 1 Woche später. Während dieser Woche wurde ich in die Passbehörde beordert. Ich hätte mich nicht an die Regeln gehalten, hieß es. Und der zuständige Beamte gab mir eine solche Ohrfeige, dass ich mich um mich selbst drehte und auf den Boden stürzte. Da trat er mir mit dem Stiefel so auf die Hand, dass 2 Finger bluteten. Er wolle meine Akte nach Teheran schicken, und ich könne mir ja vorstellen, was mich da erwarte. 1 Woche voller Angst verging. Ich versuchte, so viel Geld wie möglich aufzutreiben. Ich hatte keine Ahnung, was mich im Ausland erwarten würde, aber ich war gewillt, jeden Preis zu zahlen, um dieses Land zu verlassen. Ich wollte vor allem meiner Mutter nicht antun, gesteinigt zu werden. Dann, Ende September 1992, war es soweit. Mit zuvor nie erlebter Angst stand ich im Flughafen von Teheran. Mein Herz pochte wie wild. Ich gab meinen Pass am Schalter ab. Hatte der am Schalter mich seltsam angeschaut? Und warum sagte er, ich solle einen Augenblick warten? Ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht, dass er einen Stempel in den Pass setzen würde. Ich passierte alle Kontrollen, ohne dass etwas geschah. Erst als das Flugzeug in der Luft war, konnte ich tief durchatmen. Warschau, Berlin. Nach einigen Flugstunden landeten wir in Paris. In der Transithalle beim Warten auf den Flug nach Warschau lernte ich 2 Männer und ein kleines Mädchen kennen, die Persisch sprachen. Sie waren sehr betroffen, als sie meine Geschichte hörten, und fragten mich aus, was ich ohne Geld, ohne irgendwelche Bekannte in Warschau anfangen wolle. Einer der Männer, Ali, erzählte mir, dass er von einer Schleuserbande von Warschau nach Hamburg gebracht werden würde. Er wolle die Leute in Warschau fragen, ob sie mich gegen Bezahlung mitnehmen. In Warschau wurde Ali von einem älteren Mann und einer Frau erwartet. Sie waren damit einverstanden, mich für 100 Dollar mitzunehmen. 2 Tage und Nächte verbrachten wir in Poznan. Dann hieß es, heute Nacht ist eine gute Zeit. Wir fahren zur Grenze. 2 Stunden fuhren wir mit dem Auto ins Nirgendwo. In einem Stehcafé setzten sie mich ab, kauften mir eine Tasse Kaffee und sagten, ich solle sie langsam trinken. Sie kämen bald wieder. Mir war mulmig zumute. Ich dachte, sie hätten mich einfach zurückgelassen und würden nicht mehr auftauchen. Aber sie kamen tatsächlich zurück, drückten mir eine Stange Zigaretten in die Hand und sagten mir, ich solle hinter dem Älteren hergehen. Wenn er die Hand hochhielte, sollte auch ich die Hand hochhalten und nur immer weitergehen, ohne nach links und rechts zu schauen. Wir kamen an einem Kontrollhäuschen vorbei. Mein Vordermann hielt die Hand hoch, ich hielt ebenso die Hand hoch. Und so gingen wir weiter. Etwa 100 Meter weiter stampfte der ältere Mann mit den Füßen auf den Boden. Hier ist Germany. Polen liegt hinter uns. Ich konnte es nicht fassen, wie leicht alles gegangen war. In einem freien Land. Wirklich einem freien Land? Zu der Zeit, als ich nach Berlin kam, kannte ich kein einziges Wort der deutschen Sprache. Mein dringender Wunsch, aus dem Iran herauszukommen, hatte sich zwar erfüllt, aber das geplante Ziel hatte ich nicht erreicht. Ich wollte nach Schweden. Dort hatte ich Verwandte, auf deren Unterstützung ich hoffte. Da aber in Berlin ebenfalls ein Cousin von mir lebte, empfand ich es doch als gute Zwischenstation. Wie gewohnt ging ich zunächst allen Polizisten aus dem Weg und war erst erleichtert, als mich mein Cousin abgeholt und in seine Wohnung gebracht hatte. Er vermittelte mir umgehend einen Rechtsanwalt, dessen Rat, mich sofort polizeilich zu melden, ich auch innerhalb von 3 Tagen befolgte. Als nächstes suchte ich das Behandlungszentrum für Folteropfer auf. Dort wurden meine Angaben dokumentiert, die immer noch sichtbaren Wunden fotografiert und ich erhielt den Status Folteropfer, der bereits nach 6 Monaten durch Gerichtsbeschluss bestätigt wurde. Nachdem ich auch einen Asylantenpass erhalten hatte, beschloss ich, in Deutschland zu bleiben. Dank sehr lobenswerter und einfühlsamer Behandlung durch das Therapeutische Zentrum für Folteropfer hatte ich mich in Berlin schon ganz gut eingelebt. Doch bald musste ich die schlimme Erfahrung machen, dass es auch in einem freien Land Probleme gibt, mit denen fertig zu werden nicht einfach ist, am wenigsten für einen Ausländer. Wenn die Angst wiederkehrt. An einem Freitag im September 1993, abends um 22 Uhr, kam ich an die U-Bahn-Station, um nach Hause zu fahren. Erleichtert sah ich, dass meine Bahn schon da stand. Ich stieg in den hinteren Wagen ein, weil keine weiteren Fahrgäste darin waren und ich mich im leeren Wagen sicherer fühlte, was sich jedoch bald als Irrtum herausstellen sollte. Als ich mich gerade gesetzt hatte, betraten 2 junge Männer den Wagen. Beide waren sehr groß, der eine von kräftiger Statur, der andere schmächtig. Sie trugen auffallend ungewöhnliche Kleidung und kamen direkt auf mich zu. Der kräftigere trug über seiner Schulter eine Jacke, die er mir völlig unerwartet mit einer Drehung ins Gesicht schlug. »Entschuldigung«, ich lächelte und sagte freundlich, »das macht doch nichts.« Die beiden setzten sich. Der Schlanke fast genau neben mich, der Kräftigere gegenüber. So wie sie aussahen, stellte ich mir Ausländerfeindliche vor. Während ich noch überlegte, ob es vielleicht besser wäre, den Wagen zu wechseln, solange die U-Bahn noch nicht angefahren war, fragte der mir Gegenübersitzende, »Woher kommst denn du?« »Aus dem Iran.« »Was machst denn hier?« Um eine möglichst unverfängliche Antwort zu geben, sagte ich, dass ich hier studieren würde. Was sollten diese fragen? Sollten sie mich provozieren? Mein Gegenüber jedoch schien mir nicht zu glauben. Vielleicht war ihm mein mangelhaftes Deutsch aufgefallen. »Geld vom Sozialamt und die Krankenversicherung ist gut, wa?« »Ich habe sie nicht verstanden.« Der andere sagte zu seinem Kumpel, »Hey, warte, wenn die Bahn losfährt, zeigen wir es ihm.« Ich weiß heute nicht mehr, warum ich noch im Wagen sitzen blieb. Wenn der Zugabfertiger das Signal zur Abfahrt geben würde, wollte ich rasch aus dem Wagen springen. Auf einmal hatte ich große Angst. Nicht gerade freundlich, fragte der von gegenüber, »Na, wann fährt die U-Bahn los?« »Das weiß ich nicht.« »Los, steig aus und sieh auf dem Plan nach.« »Nein, ich kann nicht. Geh doch selbst nachsehen.« Sein Kumpel neben mir versetzte mir plötzlich einen heftigen Fußtritt. Was er dazu sagte, hatte ich nicht verstanden. Der andere schimpfte wütend. »Was, du verstehst nicht? Ich habe gesagt, du sollst rausgehen.« Gleichzeitig näherte sich seine Faust, bedrohlich meinem Gesicht. In meiner Angst rief ich laut, »Nein!« Im gleichen Moment betraten 2 Frauen den U-Bahn-Wagen. Als sie die Situation erkannten, schrien sie laut, und der Typ, der mich mit der Faust bedrohte, ließ von mir ab und setzte sich auf seinen Platz. Ich war im Schock, wie erstarrt, unfähig, mich zu bewegen, wie eine Maschine, der man plötzlich den Strom abstellt. Die beiden Frauen, eine jüngere und eine etwas ältere, beschimpften laut die jungen Männer. »Ihr Schweine! Ihr seid eine Schande für alle Deutschen! Was wollt ihr denn von dem jungen Ausländer? Was hat er euch denn getan?« Die beiden ließen die Vorwürfe ohne Reaktion über sich ergehen. In diesem Moment kamen 2 BVG-Mitarbeiter auf uns zu und fragten, »Was ist denn? Ist etwas passiert?« Die Männer verneinten, aber die Frauen widersprachen energisch. »Die lügen, diese Kerle hier. Sie wollten den jungen Ausländer verprügeln. Entweder kann er kein Deutsch oder er ist total schockiert.« Plötzlich hatte ich das Gefühl, keinen Ton mehr über die Lippen zu bringen. Ich folgte dem Angebot der beiden Frauen, mit ihnen den U-Bahn-Wagen zu verlassen. Das BVG-Personal sollte die Polizei rufen. Die beiden Mitarbeiter machten jedoch keine Anstalten, dieser Aufforderung zu folgen, sondern brachten mich in den anderen Wagen. Die beiden Frauen kamen ebenfalls mit. Die jungen Männer blieben im Wagen. Die U-Bahn fuhr an. Mir war, als hätte ich einen bösen Traum erlebt. Warum hassen und bedrohen mich fremde Menschen, die mich doch überhaupt nicht kennen? Nur weil ich anders, das heißt ausländisch, aussehe. Was wäre geschehen, wenn mir die beiden Frauen nicht beigestanden hätten? Mich gegen diese Ungerechtigkeit zur Wehr zu setzen, kam mir so sinnlos vor. Zu viele Jahre musste ich erfahren, wie schwer es ist, geschlagen zu werden und sich nicht dagegen wehren zu können. Die beiden Frauen waren sichtlich um mich bemüht und versicherten mir, dass nicht alle Deutschen so seien. Diese Rechtsradikalen gehörten zu einer Minderheit, die ihre ausländerfeindlichen Aggressionen auf diese Weise abreagiere. Ich hörte die Frauen, war jedoch zu keiner Reaktion fähig. Nachdem ich auf ihre besorgte Frage versichert hatte, dass ich allein nach Hause gehen könne, stiegen sie an der nächsten Station aus. An der folgenden Haltestelle verließ auch ich die U-Bahn und ging schnell nach Hause. Meine Augen füllten sich plötzlich mit Tränen. Eine große Traurigkeit erfüllte mich. Ich dachte an die Unterdrückung und Misshandlungen, die ich während der schweren Zeit der 5-jährigen Kriegsgefangenschaft durchmachen musste. All meine Bemühungen, in den vergangenen Monaten meine schweren Erlebnisse mit therapeutischer Hilfe zu verarbeiten, schienen erfolglos. In dieser Nacht schlief ich schlecht. Ich fühlte eine große Unruhe und hatte Albträume. Nach diesem Erlebnis war Angst wieder mein ständiger Begleiter, wenn ich das Haus verließ. Es war mir klar, dass ich mich mit Fäusten nicht wehren könnte. Deshalb beschloss ich, immer ein Taschenmesser mit mir zu führen, für den Fall, dass ich wieder einmal eine solche Situation erleben würde. Ich würde es als Abschreckung benutzen, um fliehen zu können. Wie hilfreich diese Idee war, sollte sich schon bald beweisen. Es dauerte Monate, bis ich wieder einigermaßen angstfrei mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren konnte. Jetzt bin ich stolz auf meine Lernfähigkeit. Als mein Therapeut von meinem Erlebnis hörte, war er fassungslos. Wenige Tage später war in der Tageszeitung vom 10. März 1994 Folgendes zu lesen. Besonders gravierend sind die psychosomatischen Folgen bei denen, die aus ihrer Heimat vor der Gewalt geflüchtet sind und sich nun erneut hilflos ausgeliefert fühlen. So wie Herr Bamdad aus dem Iran. 5 Jahre war der 32-Jährige in irakischer Kriegsgefangenschaft und wurde dort gefoltert. Nach seiner Freilassung misshandelten ihn die iranischen Pasdaran, weil er während der Gefangenschaft seinen Glauben an Allah verloren hatte. Seit 2 Jahren lebt Bamdad in Berlin. Mit Hilfe des Behandlungszentrums für Folteropfer hatte er sich gerade von den Folgen der Haft psychisch erholt, als er abends im U-Bahn-Abteil von 2 Männern angepöbelt und körperlich drangsaliert wird. Zu Hause angekommen sind Arme und Beine wie gelähmt. Am nächsten Tag tun ihm alle Gliedmaßen weh, wie nach den Folterungen im Iran, obwohl er jetzt gar keine Verletzungen hat. Auch 3,5 Monate später träumt er noch von dem nächtlichen Vorfall, der ihn auch in eine Identitätskrise als Mann gestürzt hat. Ich schäme mich so, dass ich hilflos war. Sepp Gressner, Arzt im Behandlungszentrum, könnte nach solchen Schilderungen seiner Patienten die Wände hochgehen vor Wut. Kaum haben die Leute sich stabilisiert, passiert ihnen so etwas. Und wir können wieder ganz von vorne anfangen. Von circa 70 gefolterten Patienten, die Gressner in den vergangenen 2 Jahren behandelt hat, sind inzwischen 9 in Deutschland Opfer von Gewalt geworden. Ich kann den Leuten einfach kein Gefühl von Sicherheit mehr geben. An dieser Desillusionierung können einige richtig verrückt werden.